Ich habe es für sie getan. Für das Lied. Sobald ich es gehört habe, war alles klar. Und ich höre es noch immer.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte über das Säurebad ist wahr. Sie basiert lose auf dem Fall um Erwin Spengler und Katharina Kornagel.
Doktor, ein neuer Fall benötigt Ihre Aufmerksamkeit.
Worum geht es?
Kindermord.
Ein schweres Thema. Ist die Quelle vertrauenswürdig?
Tja, Sie wissen ja, wie es ist. Eine anonyme Stimme aus dem Äther. Hier sind die Akten, die ich zusammentragen konnte. Könnten natürlich gefälscht sein.
Vielleicht. Oder aber sie sind echt. Wer kann der Sache auf den Grund gehen, wenn nicht wir?
Sie meinen, wir schulden es den Opfern? Wenn es sie gibt?
Denen auch. Am Ende liegt es am Ermessen der Leute da draußen. Danke, das wäre alles, Bird. Seid ihr schon müde? Nein? Noch nicht genug? Gut. Denn ich habe einen Fall für euch. Mord, natürlich. Hoffen wir, dass euch die folgende Erzählung in einen friedlichen Schlaf versetzt. Seid ihr bereit? Das Lied der Klangröhren. Teil 1. Das Verschwinden des Elias G. Es ist der 26. September 2006. Wir sind in der kleinen Stadt Heikkilä in Finnland. Es ist 11.59 Uhr. Im Kindergarten von Gerda K. herrschen Heiterkeit und Frohsinn. Die Kinder spielen ausgelassen auf dem Hof, jagen sich gegenseitig über das Klettergerüst und spielen hinter den aufgeschütteten Hügeln am Rande des kleinen Waldstücks Verstecken. Selbst der heulende Wind, der das endgültige Ende des Sommers begründet, kann das Klangbild aus fröhlichem Geschrei und Lachen nicht vertreiben. Doch noch ein anderes Geräusch ist zu hören. So wie der Wind durch die Szene rauscht, vernehmen wir ein Pfeifen und Heulen. Es kommt von dem kleinen Holzgerüst, an dem 8 metallene Röhren hängen. Wie der Wind hindurchfährt, scheinen sie wie von selbst ihr eigenes, geheimes Lied zu singen. In einiger Entfernung schlägt die Kirchenglocke 12-mal an. Es ist Mittagszeit. Gerda K. hat gerade mit den zwei Küchenbediensteten Michael F. und Olivia R. die letzten Vorbereitungen fürs Mittagessen getroffen. Nun sagt sie den Erzieherinnen Sophia P. und Maria L. Bescheid, dass sie die Kinder hereinholen sollen. Schon erklingt das laute Ruf Maria L.'s, dem die Kinder mal mehr, mal weniger bereitwillig Folge leisten. Nachdem die letzten Nachzügler eingetroffen sind, soll nur noch schnell durchgezählt werden, damit es endlich Essen geben kann. Doch beim Durchzählen der 22 Kinder ist nach 21 Schluss und die ausgelassene Stimmung endet abrupt. Auch die Kinder spüren, dass etwas nicht stimmt. Schnell ist klar, der kleine Elias G., 5 Jahre alt, fehlt. Sofort strömen die Erzieherinnen bis auf Maria L., die bei den Kindern bleibt, auf den Spielplatz und durchsuchen jede Ecke. Das Rohr, die Bäume, das Klettergerüst. Nichts. Auch der Zaun, der den Spielplatz des Kindergartens von dem kleinen Waldstück trennt, wird überprüft. Ohne Erfolg. Auf den ersten Blick sind keine Löcher oder dergleichen zu erkennen. Und dass ein 5-Jähriger diesen Zaun einfach überklettert, ist undenkbar. Schnell ist klar, dass wenn Elias G. ins Waldstück vorgedrungen sein sollte, dann nicht ohne fremde Hilfe. Zunächst durchsuchen die Erzieherinnen noch das gesamte Haus. Das dauert seine Zeit. Gerda K.'s Kindergarten ist voller geheimer Durchgänge und Schlupflöcher, in denen Kinder sich austoben und verstecken können. Obwohl jede Sekunde zählen könnte, hat zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand die Polizei angerufen. Noch glauben die meisten an ein Versteckspiel des Jungen, der von seinen Erzieherinnen oft als zurückhaltend und in sich gekehrt beschrieben wurde. Es vergeht beinahe eine Viertelstunde, bis endlich Erzieherin Sophia P. die Polizei verständigt. Wir wechseln die Szenerie. Wir sind im Polizeidezernat von Heikkilä. Der diensthabende Polizist Matthias H. nimmt den Fall auf und macht sich auf den Weg. Später wird er zu Protokoll geben, dass er sofort ein schlechtes Gefühl gehabt habe. Den ganzen Weg mit seinem Partner zum Kindergarten habe er nur einen Satz immer wieder und wieder wiederholt. Bitte nicht wieder. Bitte nicht wieder. Bitte nicht wieder. Für Matthias H. ist es nicht der erste Fall eines vermissten Kindes. Schon 2 Jahre zuvor war ein Kind auf seinem Nachhauseweg von 150 Metern verschwunden. 3 Jahre davor noch ein ähnlicher Fall. Eine Tragödie in jedem Fall. Für einen kleinen Ort wie Heikkilä. Eine Katastrophe. Matthias H. weiß, er muss den verschwundenen Jungen unbedingt finden. Im Kindergarten angekommen, führen die Polizisten eine genauere Suche durch. Dabei zeigt sich, dass der Maschendrahtzaun zum Wald in der Tat kaputt ist. Zwar hat er kein offensichtliches Loch, dafür aber war er nicht mehr mit einem der Zaunpfähle verbunden und der Maschendraht von unten bis etwa zur Hälfte aufgetrennt. Matthias H. ist sofort klar, dass dies nicht durch Abnutzungserscheinungen, sondern durch mutwillige Zerstörung passiert sein muss. Kurze Zeit später wird festgestellt, dass der Maschendraht nicht gerissen, sondern mit einem Seitenschneider oder einem ähnlichen Werkzeug aufgetrennt wurde. Elias G. bleibt verschwunden. Eine Fahndung wird rausgegeben und mehrere Einsatzwagen machen sich auf die Suche nach dem vermissten 5-Jährigen. Besonderen Fokus legen die Ermittler auf das hinter dem Kindergarten gelegene Waldstück, in dem der Junge möglicherweise verschwunden ist. Auch Elias Eltern werden informiert und zunächst auf die Wache gebeten und befragt. Auch den vor Ort angetroffenen Mitarbeitern des Kindergartens werden Fragen gestellt. Die Küchenmitarbeiter Michael F. und Olivia R. werden dabei nur kurz befragt, da sie zum Zeitpunkt des Verschwindens mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt und nicht anwesend waren. Gerda K. war laut eigener Aussage kurz vor 12 in den Spielzimmern des Kindergartens mit Aufräumen beschäftigt, wie sie es häufig tat, um sich vor dem oft chaotischen Mittagessen zu entspannen. Dies wird von ihren Kolleginnen bestätigt. Besonderer Fokus gilt den Erzieherinnen Maria L. und Sophia P., die für die Hofaufsicht zuständig waren. Dabei sollte stets eine von ihnen die Tür im Blick haben. Maria L. sagt aus, dass sie nur einmal unaufmerksam war, als ein Mädchen, das sich am Klettergerüst verletzt hatte, Hilfe brauchte. Sophia P. musste laut eigener Aussage einen Streit schlichten. Dies sei aber passiert, als Maria L. bereits wieder vom Klettergerüst zurückgekehrt war. Elias G. hatte sich an diesem Tag zwar einmal auf Toilette entschuldigt, war aber laut Sophia P. etwa 5 Minuten später wieder zurückgekommen. Da die Aussagen übereinstimmten, wurden keine weiteren Ermittlungen in Richtung der beiden Frauen aufgenommen. Zu guter Letzt werden noch die Kinder befragt. Einige berichten davon, Elias G. ins Haus gehen gesehen zu haben, was sich jedoch ebenfalls mit den Aussagen der Erzieherinnen deckt. Sonst kann sich keines von ihnen erinnern, ihn am Zaun, im Haus oder sonst irgendwo gesehen zu haben. Schließlich werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. Zahlreiche Fragen stellen sich zu Beginn dieser Ermittlung. Allen voran, ist Elias G. irgendwie allein weggelaufen oder wurde er von einem Erwachsenen mitgenommen? Und wenn ersteres der Fall sein sollte, wie kam er an das Werkzeug und wie hat keine der Erzieherinnen ihn bemerkt? Könnte er auch über das unbewachte Haus nach draußen gelangt sein? Am einzigen Eingang stand immer eine der Erzieherinnen und hat genau überwacht, wenn jemand die Toilette aufsuchen oder ein besonderes Spielzeug holen wollte. Die Idee, dass Elias G. geflohen sein könnte, schien also beinahe ausgeschlossen oder wie die Zeitungen diese Möglichkeit später betiteln sollten, geradezu absurd. Dann stellte sich jedoch die Frage, wer sollte Elias G. entführen und warum? Gibt es eventuell Schwierigkeiten zu Hause, Streitigkeiten der Eltern oder Probleme mit sonstigen Verwandten? Dies war eine Richtung, in die die Polizei später noch genauer ermitteln sollte. Doch auch andere Möglichkeiten müssen zwangsweise ebenfalls in Betracht gezogen werden. Was, wenn es kein Verwandter war, der Elias G. entführt hatte? Was, wenn es ein ganz und gar Fremder war? Für die Einwohner des kleinen Heikkilä eine schreckliche Vorstellung. Und doch eine, mit der Matthias H. sich auseinandersetzen muss, wenn er den Fall lösen will. Nichts darf ausgeschlossen werden. Und eines, so sagt er später, wusste er sicher. Bei 3 Kindern aus verschiedenen Familien wirkte die Beteiligung eines Familienmitglieds immer unwahrscheinlicher. Allein dieser Umstand hob den Fall auf eine ganz neue Ebene. Teil 2: Der Schuppen. Es gab nur einen Ort, der bei der Suche nach Elias G. nicht durchsucht wurde. An der Ecke, wo sich die Waldstückseite mit der straßenzugewandten Seite trifft, steht ein kleiner Geräteschuppen. Er ist ganz und gar unscheinbar, aus dunklem Holz und im unteren Bereich mit Kreidezeichnungen bemalt. Dieser Schuppen beinhaltet Spielgeräte für Gruppenspiele und solche, die nicht ohne Aufsicht verwendet werden dürfen. Doch auch Gartengeräte für das kleine Beet neben dem Schuppen. Und ja, diverse Werkzeuge. Den einzigen Schlüssel für diesen Schuppen hat Paul N., 56. Der Hausmeister des Kindergartens ist an diesem Tag nicht zugegen. Er sei krank, heißt es. Der Schuppen ist, wie vorgegeben, zugesperrt. Doch das war nicht immer so, berichtet Gerda K. Selten soll man den Hausmeister ohne eine gewisse Fahne erlebt haben. Er soll stets gutmütig gewesen sein, doch manchmal auch vergesslich, bisweilen fahrlässig. Eine Nachfrage bei seinen Verwandten in Oslo ergibt: Ja, Paul N. sei ein Alkoholiker. Gerda K. will ihn mehrfach verwarnt haben, jedoch ohne Erfolg. Wie Paul N. trotz seines Problems, solange die Aufsicht und das leibliche Wohl von Kindern anvertraut werden konnte, wirft viele Fragen auf. Und als Paul N. schließlich selbst befragt wird, verdichtet sich die Situation und sät einen furchtbaren Verdacht in den Köpfen der ermittelnden Personen. Die Beamten, die ihn 2 Tage nach dem Vorfall befragen wollen, treffen ihn zwar zu Hause an, allerdings nicht im Bett mit einer Tasse Tee, sondern zu lauter Musik aus einem CD-Spieler, den Rasen mähend. Paul N., dünn, kahl, Stoppelbart. Er wirkt ungepflegt, und das wohl nicht nur wegen seiner angeblichen Krankheit. Es gehe ihm besser, behauptet er. Als er auf seine Nachlässigkeit mit dem Geräteschuppen angesprochen wird, reagiert er abwehrend. Er behauptet, dass er vergessen habe, ihn abzuschließen, sei nur einmal passiert, eine Aussage, die der von Gerda K. entgegensteht. Auf die Frage, wo er zum Tatzeitpunkt war, gibt er an, im Bett gewesen zu sein. Eine Lüge, wie sie später herausstellen soll. Obendrein ist er eindeutig alkoholisiert. Seine Wohnung, die die Beamten unter dem Vorwand der Befragung betreten, ist unaufgeräumt und chaotisch. Überall liegen Bierdosen herum, Gläser und Flaschen stehen auf einem kleinen Fernsehtischchen, eng zusammen, garniert mit Zigarettenstummeln. Der Geruch von abgestandenem Rauch hängt in der Luft. Beim Gespräch mit dem Hausmeister kommen den Beamten allmählich Zweifel an seiner Glaubhaftigkeit. Zu gekünstelt seien seine Ausführungen gewesen, zu allgemein und klischeehaft. Chefermittler Matthias H. stellt einen Antrag, das Haus von Paul N. zu durchsuchen. Dieser wird abgelehnt, weil der Staatsanwaltschaft der Verdacht gegen ihn noch nicht hinreichend begründet ist. Matthias H. versucht, den Hausmeister einer klaren Lüge zu überführen, doch aufgrund der Geheimhaltungspflicht seines Hausarztes kann die Polizei seine Krankheit zur Tatzeit weder ausschließen noch bestätigen. Hilfe kommt schließlich von unerwarteter Seite. Ein Freund von Paul N., der anonym bleiben will, bestätigt, dass dieser am Tag der Tat mit ihm etwas trinken war und gesund wirkte. Allerdings erst am Abend. Der Barkeeper, der sie bedient hat, bestätigt diese Geschichte. Nun reicht es für eine Hausdurchsuchung. Das blaue Licht der Einsatzwagen spiegelt sich in den Fenstern des kleinen Hauses. Nachbarn schauen neugierig zu dem kleinen Grundstück herüber. Ein Postauto wird angewiesen, weiterzufahren. Paul N. ist betrunken, als die Beamten eintreffen. Er wehrt sich zunächst verbal und wird schließlich handgreiflich. Den Beamten gelingt es allerdings, den Betrunkenen zu fixieren und zu verhaften. Bei der Durchsuchung müssen sich die Beamten durch eine Müllhalde wühlen. Flaschen, ungewaschene Klamotten, dreckiges Geschirr und über allem ein ungemütlich abgestandener Gestank. Wie bei ihrem ersten Besuch verhärtet sich bei den Beamten der Eindruck, hier lebt kein gesunder Mensch. Die Beamten finden viele Dinge in der heruntergekommenen Wohnung, die man als eklig und unschön oder abstoßend bezeichnen kann. Jedoch nichts Strafbares. Bis einer von ihnen unter einem Klamottenstapel einen Pullover findet. Einen Kinderpullover. Paul N. kommt in Untersuchungshaft. Der Pullover wird im Labor untersucht. Durch Abschürfungen, Geruchsanalysen und Speichelreste wird geschlussfolgert, dass er definitiv getragen worden war. Die Schuld des Hausmeisters scheint so gut wie erwiesen zu sein. Doch es gibt ein Problem. Die Eltern von Elias G. erkennen den Pullover nicht als den ihres Sohnes wieder. Die Frage, wem der getragene Pullover gehört, wird schnell zu einer der zentralen Fragen des Falls. Die Beamten aber ahnen nicht, dass sie sich immer weiter in eine falsche Fährte verlieren. Teil 3. Die Zeit läuft ab. Die Uhr tickt. Beim Verschwinden eines Menschen gibt es einen gewissen Zeitraum, nachdem es unwahrscheinlich wird, den Vermissten noch lebend zu finden. In der Regel wird ein Zeitraum von etwa 3 Tagen angenommen. Doch bei Kindern, insbesondere so jungen wie Elias G., ist der Zeitraum deutlich kleiner. Die Uhr von Matthias H. piept. Der Countdown ist abgelaufen und ein Schauer läuft ihm über den Rücken. Inzwischen ist die Ermittlung in 3 Teams aufgeteilt. Erstens Matthias H.'s Ermittlungstruppe, bestehend aus ihm und seinem Partner, die alles überblickt. Sie arbeiten weiterhin mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kindergartens zusammen. Außerdem befragen sie die Eltern der anderen Kinder. Zweitens das B-Team der Ermittlung, bestehend aus 2 Beamten. Sie nehmen sich weiterhin Paul N. vor und versuchen herauszufinden, woher er den Kinderpullover hat. Drittens, das letzte Team, besteht aus 3 Beamten, die den Wald hinter dem Kindergarten durchkämmen. Das Waldstück, das am Rand eines größeren Forstes liegt, öffnet sich bald in eine beliebte, aber weitläufige Waldregion. Die Ermittler machen Überstunden bei ihrer Suche und ziehen ihre Kreise bis spät in die Nacht hinein. Erschöpfung macht sich breit. Unterstützt werden sie von einer wachsenden Menge Freiwilliger, die sich der Suche anschließen. Doch vergebens. Sie haben keinen Erfolg. Eines der anderen Teams kann jedoch am Vormittag des 29. September endlich einen Fortschritt erzielen. Der Hinweis kommt von der Mutter eines der anderen Kinder, die Matthias H. befragt. Sie glaubt, den Pullover, von dem er ihr ein Foto zeigt, zu erkennen. Möglicherweise ist es der Pullover ihres Sohnes, den er vor etwa einem halben Jahr im Kindergarten vergessen haben soll. Eine Nachfrage bei den Erzieherinnen hatte zu keinem Ergebnis geführt. Hat Paul N. den vergessenen Pullover gefunden und mitgenommen? Doch wenn ja, warum? Die Erkenntnis, so mondän sie zu sein scheint, dreht den Fall vollkommen auf den Kopf. Denn wenn Paul N. den Pullover nur unterschlagen haben sollte, egal aus welchem Grund, steht der Verdacht, Elias G. entführt zu haben, nur noch auf wackeligen Beinen. Das ganze Gerüst aus Verdacht, Befragung und Ermittlung droht zusammenzubrechen. Es besteht plötzlich die reale Möglichkeit, dass eines der 3 Ermittlungsteams einer falschen Spur gefolgt ist. In jedem Fall ein schwerwiegender Fehler. Im Fall einer Kindesentführung eine potenzielle Katastrophe. Elias G. ist nun 3 Tage verschwunden. Auch der nächste Tag bringt kaum neue Erkenntnisse. Nachdem alle Eltern und Mitarbeiter ergebnislos befragt wurden, lässt Matthias H. alles neu aufrollen. Neue Fragen, neue Denkweisen, lautet die Devise. Es müssen endlich Ergebnisse her. Der Junge muss gefunden werden. Die Zeitungen stürzen sich nun ebenfalls auf den Fall. Während das ortsansässige Blatt sein Mitgefühl mit den wartenden Familienmitgliedern Elias G.'s zum Ausdruck bringt, prangert eine eher auf Sensation ausgelegte Zeitung in großen Buchstaben das Versagen der Polizei an. Eine der Freiwilligen, die den anliegenden Wald nach Elias G. durchsucht, wird mit den folgenden Worten zitiert. Man möchte fast hoffen, dass er bei jemandem ist. Allein hier draußen für so lange. Das schafft ein kleiner Junge nicht. Dieses Zitat allein sendet Schockwellen durch ganz Finnland. In Foren scheiden sich die Geister, diskutiert wird viel. Doch Elias G. bleibt verschwunden. Der Druck auf die Polizei wächst, und Matthias H. gehen die Ermittlungsstrategien aus. Spuren zu verfolgen gibt es keine. Seine einzigen Chancen sind, auf Befragungen zu setzen und auf einen Erfolg der Suchtruppe im Wald zu hoffen. Die Präsenz der Zeitungen und die wachsende öffentliche Frustration erschweren die Situation zusehends. Die verstreichenden Sekunden der tickenden Uhr sind durch den ganzen Ort zu spüren. Ganz Heikkilä hält den Atem an. Laut einer Umfrage glauben 60% der Bürger nicht mehr daran, dass Elias G. lebend gefunden werden kann. Wer ihn jedoch entführt haben soll. Dazu gibt es so viele Theorien wie Menschen in Heikkilä. Von Verdächtigungen gegen Mitglieder von Elias G.'s eigener Familie bis hin zu Ideen über ortsfremde Satanisten ist alles dabei. Doch keiner von ihnen ahnt, wer wirklich hinter Elias G.'s Verschwinden steckt. Teil 4. Die Röhren. Es ist der 1. Oktober 2006. Elias G. ist seit vollen 5 Tagen verschwunden. Matthias H. befragt erneut die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens. Doch diesmal stellt er andere Fragen. Während er sich bei der ersten Fragerunde mehr auf die Kinder selbst fokussiert hat, geht er nun mehr auf das Leben der Mitarbeiter ein, ihre Einschätzungen, ihre Beziehungen untereinander. Eine der Befragten ist Erzieherin Maria L. Wie schon bei der ersten Fragerunde stellt er ihr eine übliche Standardfrage. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas Seltsames aufgefallen? Bei der ersten Runde vor 4 Tagen hat Maria L. auf diese Frage mit Nein geantwortet. Im Kontext der neuen, persönlicheren Fragen jedoch stutzt sie. Irgendetwas, wiederholt Matthias H. Darauf berichtet Maria L. von einer Beschwerde, die sie kürzlich bei ihrer Arbeitgeberin, der Kindergartenleiterin Gerda K., eingereicht hat. Es ging dabei um einen scheinbaren Tick ihrer Kollegin Sophia P., die angeblich nicht aufhören wollte, die immer gleiche Melodie zu summen. Mehrfach habe sie sie darum gebeten, aufzuhören. Meist sei Sophia P. ihrer Bitte für einen Moment nachgekommen, nur um dann wenig später die Melodie wieder aufzunehmen. Fast so, als sei sie sich dem, was sie da tat, gar nicht bewusst. Matthias H. glaubt zunächst nicht, dass dieser Hinweis zu einer Spur werden könnte. Doch in seiner Verzweiflung folgt er ihm trotzdem. Gerda K. kann Maria L.'s Geschichte bestätigen und sogar die formlose, wohl aber ausformulierte Beschwerde vorlegen. Wie schlimm musste die Belastung durch das Summen gewesen sein, dass Maria L. deswegen eine Beschwerde einreichte? Gerda K. habe mit Sophia P. gesprochen, sagt sie dem Beamten. Diese jedoch habe nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, dies sei das Lied, das die Klangröhren ihr vorsangen. Gerda K., die ihre Kollegin sonst als sehr aufmerksam und pragmatisch kannte, beschrieb, wie Sophia P. bei dieser Beschreibung mit glasigen Augen in die Ferne starrte, während ihr Gesicht einen Ausdruck annahm, der beinahe ehrfürchtig, fast schon flehentlich gewesen sei. Die Melodie selbst, die Gerda K. sich habe vorsummen lassen, beschrieb sie als auf seltsame Weise unangenehm. Matthias H. und sein Partner fahren zum Haus von Sophia P. Sie ist zu Hause und lässt die Ermittler ein. Ihre Wohnung ist so ziemlich das Gegenteil zu der von Paul N. Sauber, aufgeräumt, heimelig. Sie bietet den Ermittlern Tee an. Von ihrem Platz auf dem gemütlichen Sofa haben sie einen guten Blick auf das Wandregal an der gegenüberliegenden Wand, auf dem zahlreiche kleine und größere Gegenstände liegen. Sammlerstücke, wie Sophia P. ihnen sagt. Die Erzieherin wirkt wie, eben bereits beschrieben, wie eine sehr bodenständige und pragmatische Frau. Sie lebt ruhig und zurückgezogen. Sie ist ledig, Freunde hat sie kaum. Ihre Familie lebt an einem anderen Ort. Einsam fühle sie sich deswegen aber nicht, gibt sie zu Protokoll. Auch gegenüber Matthias H. und seinem Partner verhält Sophia P. sich völlig normal. Sie wirkt auf sie leicht verhuscht und ein bisschen aufgeregt, darüber hinaus jedoch freundlich und charmant. Als die Beamten sie auf die Melodie ansprechen, verändert sich etwas an ihr. Sie beginnt plötzlich müde auszusehen. Ihr Blick wird unfokussiert und gleitet scheinbar ziellos im Raum umher. Sie beginnt zu summen. Währenddessen werden ihre Bewegungen seltsam fließend, beinahe wie bei einem Betrunkenen, wirken aber gleichzeitig geführt. Sie erzählt, dass sie das Lied von den Klangröhren auf dem Spielplatz habe. Sie höre gern zu, wenn der Wind durch die Metallstäbe pfeift, erzählt sie weiter. Sie wisse dann immer genau, was wichtig sei. An dieser Stelle horchen Matthias H. und sein Partner auf. Was bis eben noch ein schrulliges Schauspiel einer leicht verwirrten Frau gewesen zu sein schien, ist mit einem Mal sehr relevant geworden. Und dann folgen die Frage und die Antwort, die damals ihren Weg an die Presse und in sämtliche Leitartikel des Landes gefunden hatten. Was haben die Klangröhren Ihnen gesagt? Stellt Matthias H. die alles entscheidende Frage. Es vergehen ein paar Sekunden, ehe Sophia P. antwortet. Schließlich sagt sie: Sie haben mich so freundlich gebeten. Sie atmet tief durch. Sie zu sammeln. Bei diesen Worten huscht ihr Blick nur für eine Sekunde zu dem Regal an der Wand. Endlich nehmen die beiden Beamten es genauer in Augenschein. Auf dem Regal liegen scheinbar zusammenhangslose Gegenstände. Ein Bilderrahmen, ein Hobel, ein klobiger alter Spitzer, mehrere Briefbeschwerer und Spielsachen. Matthias H. gefriert das Blut in den Adern. Denn jeder dieser Gegenstände weist an einer Ecke oder Kante eine verkrustete, rote Stelle auf. Sophia P. wird auf der Stelle festgenommen. Sie leistet keine Gegenwehr. Laboruntersuchungen bestätigen, dass es sich bei den Verkrustungen an den Gegenständen um Blut handelt. Und das Blut an einem der Spielzeuge, einem gelben Bagger aus Metall, stimmt mit dem von Elias G. überein. Matthias H. übernimmt selbst das Verhör von Sophia P. Es gilt immer noch herauszufinden, wo der Körper von Elias G. zu finden ist. Sophia P. jedoch hüllt sich in Schweigen. Immer wenn sie nach dem Verbleib von Elias G. gefragt wird, antwortet sie etwas wie: Aber Sie haben ihn doch gefunden. Er war in meiner Wohnung. Womit sie wahrscheinlich die mutmaßliche Mordwaffe meint. Eine weitere Untersuchung ihrer Wohnung förderte keine nennenswerten Ergebnisse zutage. Eine der wichtigsten verbleibenden Fragen war die des Warums. Mehrere verschiedene Ermittler, Psychologen und Psychiater begutachteten Sophia P. und versuchten, diese Frage zu ergründen. Die Verdächtige jedoch antwortete stets das Gleiche: Ich habe es für Sie getan. Für das Lied. Sobald ich es gehört habe, war alles klar. Und ich höre es noch immer. Das sollte die einzige Antwort sein, die die Familie von Elias G. wie auch die Öffentlichkeit jemals erhalten würden. Viele Fragen bleiben offen. Haben die Klangröhren mit ihrem ätherischen Pfeifen etwas mit Sophia P. gemacht? Oder haben sie nur etwas geweckt, das schon lang in ihr geschlummert hat? Haben ihre Taten entgegen all ihren Behauptungen am Ende gar nichts mit den Röhren zu tun? Doch selbst dann bestünde weiterhin die Frage, warum sie all das hätte tun sollen. Eine Frage, die noch schrecklicher ist, schrecklicher selbst als die Erkenntnis, dass Elias G. tot ist, ist die nach den Mordwaffen auf dem Regal. Drei vermisste Kinder hat es neben Elias G. in Heykila gegeben. Rechnet man die verschwundenen Erwachsenen hinzu, seines Ortsansässige oder Wanderer, kommt man auf eine Gesamtzahl von 9. Dabei lagen in den Regalfächern von Sophia P. aber über 30 blutige Gegenstände. Niemand weiß, wo die Leichen sind oder wer einige von ihnen sind. Sophia P. wird es nie mehr offenbaren können. Nach ihrem Verhör hat sie angefangen, ihre unheimliche Melodie zu summen und hörte nicht mehr damit auf. Nicht als ein Gericht sie für Mord in mindestens 9 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilte und auch nicht als sie schließlich ein Jahr später nach erneuter psychiatrischer Evaluation mit Verdacht auf Schizophrenie in eine psychiatrische Anstalt überwiesen wurde. Erst im Juni 2013 hörte sie auf, als sie sich mit Hilfe einer Bettdecke in ihrem Zimmer erhängte. Auf einem zerknüllten Zettel neben ihrem Bett stand nur in krakeliger Schrift: Ich höre sie nicht mehr. Helkila macht weiter. Paul N. wurde wegen Diebstahls und Behinderung einer polizeilichen Ermittlung zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Darüber hinaus verlor er seine Arbeit im Kindergarten und wurde von einem separaten Gericht von der Arbeit mit oder in der Nähe von Kindern ausgeschlossen. Seit Sophia P.'s Verhaftung gab es keine weiteren Vermisstenfälle in der Stadt. Rätselhaft, Bird. Ist es wirklich alles?
Wir haben es so gut aufgearbeitet, wie wir können. Ich fürchte, manchmal gibt es für die Toten keine endgültige Gerechtigkeit.
Nun, es gibt eine Sache, die ich mich frage. Was ist mit dem Klangröhrenspiel passiert?
Ah, ja. Sie haben überlegt, es wegzunehmen, aber es ist dann doch geblieben. Zumindest für eine Weile.
Wann wurde es abgebaut?
Juni 2013. Ja, ich weiß. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde und so weiter.
Ist es wirklich so passiert, Bird?
Oh, wer weiß. Ich schätze, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Also schön. Sie können für heute Schluss machen, Bird.
Gute Nacht, Doktor.
Und ihr da draußen? Seid ihr schon eingeschlafen? Oder hat der Fall vom Verschwinden des Elias G. euch wach gehalten? Glaubt ihr, dass er sich wirklich so zugetragen hat? Und war Sophia P. verrückt, oder wurde sie tatsächlich irgendwie durch das Geräusch der Klangröhren im Wind beeinflusst? Was ist Fiktion? Was ist wahr? Schreibt eure Ideen doch gern in die Kommentare. Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge, am kommenden Montag um 21 Uhr. Ich wünsche eine geruhsame Nacht, respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zaguta.